Und ich empfinde das so, dass man am Sonntag einträchtig zusammenkommt, den Blick auf Gott richtet und Lieder singt, die Gott verherrlichen oder preisen und die seine Größe zeigen. Und das ist auch was ziemlich Großes. Eine Feier mit Heiterkeit und Gesang zu Gottes Ehren. Und wenn das so schön groß aufgezogen ist, dann fühlt sich das auch nach Anbetung an. Und ich denke auch, dass Gott sich darüber freut und sich verehrt fühlt. Etwa so wie wenn deine Lieben dir zum Geburtstag ein Ständchen halten. Da fühlst du dich ja auch besonders. Aber es ist nicht jeden Tag Sonntag und man kann sich auch nicht an jeden Sonntag mit vollem Geist und Herzen der Anbetung hingeben. Und das liegt einfach daran, dass wir Menschen sind und so sind, wie wir sind. Deswegen habe ich darüber nachgedacht, was bedeutet denn Anbetung für den Alltag? Wenn nicht Sonntag ist, wenn nicht alles stimmt, wenn wir nicht froh und heiter sind. Ja, und überzeugende Antworten, die mir da direkt in den Kopf kamen, waren meditieren, Bibel lesen, beten. Marke, du hattest ja schon gesagt, das Wort beten steckt auch in Anbetung irgendwo drin. Aber witzigerweise haben wir Deutschen ja das Wort oder die Anbetung selbst nicht erfunden. Und deswegen reisen wir jetzt in der Geschichte in circa 3300 Jahre zurück in die Vergangenheit. Und damals erhielt Mose die 10 Gebote von Gott auf dem Berg Sinai. Schlag dazu bitte einmal die 2. Mose 20 auf, in Vers 2 bis 5. Das sind die 10 Gebote. Ich lese vor. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der der Heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen. Im Vers 5 haben wir eben gelesen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das steht bei mir in der Luther-Übersetzung. Steht bei jemandem von euch irgendwas anderes drin?
Ja, was steht bei dir?
Wirf dich nicht für. Das habe ich nicht verstanden. Entschuldigung.
Wirf dich nicht von solchen Göttern nur nieder, bring ihnen keine Opfer.
Danke. Ja, und in vielen Übersetzungen ist es eben so, dass da steht, wirft euch nicht nieder. Und das Wort, was Luther hier mit Anbetung übersetzt oder Anbeten übersetzt, kommt aus dem Hebräischen und heißt etwa so viel wie niederfallen, sich bücken oder sich beugen. Und damals war es in vielen Regionen in dem Kulturkreis üblich, dass man sich als vorwiegend religiöses Ritual niederbeugte. Das tat man gegenüber Menschen, Gott oder wie Gott das in dem Gebot auch schreibt, Gottes Bildern, die man als Autorität ansah. Und diese körperliche Handlung des sich Niederfallens, Niederbeugens, sollte dann auch die innere Einstellung gegenüber dieser Autorität nach außen hin darstellen. Und ein Beispiel hierfür wäre dann das Niederfallen von einem König, vor dem man sich in Gehorsam unterwarf. Sich unterwerfen wäre quasi die Übersetzung, die gute. Und auch Abraham nutzte das Wort, sich niederwerfen, Als er seinen Knechten erzählte, er würde mit seinem Sohn Isaak auf einen Berg gehen, um dort Gott anzubeten. Da sagte er auch zu denen, ich gehe da hoch mit meinem Sohn und wir werfen uns vor Gott nieder. Und auch bei der Schließung des Bundes zwischen Gott und Israel fiel dieses Wort. Das lese ich jetzt mal vor aus 2. Mose 24, 1. Gott sagte zu Mose, steig zu mir auf den Berg, zusammen mit Aaron, seinen Söhnen, Nadab und Abihu, sowie 70 von den 7 Oberhäupten Israels. Bleibt in einiger Entfernung stehen und werft euch vor mir nieder. Später in der Bibel findet man dann auch oft in rituellen Praktiken, wie bei Opfergaben oder der Anbetung Gottes im Tempel, das sich niederwerfen wieder. Und dazu nochmal einen kleinen Exkurs am Rande. Was ich interessant fand, ist, dass man damals mit erhobenen Händen gebetet hat, während die Anbetung anscheinend durch das Niederknien mit dem Gesicht zum Boden geschah. Das fand ich ziemlich interessant. Also ich fasse kurz zusammen. In der Zeit der Israeliten bedeutete das Wort anbeten so viel wie niederfallen, sich unterwerfen. Betete man ein Gottesbild oder einen Herrscher an, so drückte man die Unterwerfung durch die körperliche Geste des sich Niederkniens, Niederwerfens aus. Und auch die Israeliten machten eben von dieser Geste Gebrauch, um ihren Gott Jahwe, ihre Anbetung auszudrücken. Und da habe ich wieder eine Frage ans Publikum, Freiwillige aus den ersten Reihen, bitte vor. Wenn du an Gott denkst und dich seiner Eigenschaften und Werke bewusst wirst oder dir diese bewusst wirst, welche würden dich dazu bringen, dich vor ihm niederzuknien und warum?
Also, ich denke auf jeden Fall Gottes Größe, wenn man betet und sich darüber bewusst wird, wie einfach wie vielschichtig die Schöpfung ist, wie groß das Universum, aber auch wie genial das winzigste Detail irgendwie ausgearbeitet ist und zusammenpasst. Je mehr man sich sozusagen da rein vertieft, wie das David ja auch manchmal in seinem Psalm macht, wenn er über die Schöpfung nachsinnt, desto faszinierter ist man einfach über die Größe Gottes und einfach auch der Geist, die Intelligenz, die Weisheit und aber auch die Kreativität, die Zärtlichkeit auch Gottes in dem Ganzen. Ja, das bewirkt dann doch, dass man sich irgendwie mindestens im Herzen vor Gott wirklich niederwirft und einfach da staunend und bewundernd sich vor Gott begibt.
Also quasi die Größe Gottes bewundern, die Vielfältigkeit, die... Ja, okay. Margaret?
Also bei mir ist es im Moment auch so, dass die Heiligkeit Gottes mich, also es ist wirklich so, dass wenn ich Gottes Heiligkeit sehe, dadurch, dass ich aber auch, also das geht bei mir einher mit dem, dass ich ein feineres Sündenverständnis, also ich rede jetzt von mir persönlich, ja, von dem, was ich gerade sehe in meinem Leben, wo ich eben nicht das tue, was wie Gott sich das gewünscht hat und dann das sehe und aber auch sehe, wie heilig Gott ist und dann aber trotzdem sehe, dass er mir Sachen schenkt, ja, also dass ich zum Beispiel wenn ich das jetzt ganz praktisch mache, also ich habe letztes Wochenende gesagt, dass wir 18 Jahre verheiratet sind und wir hatten da Jahre dabei, wo ich, also ich wollte gehen, ja, das ich wollte gehen, Pierre wollte schon gehen, ich wollte alles in die Tonne kloppen Und dass Gott aber dann mir oder uns geholfen hat, trotzdem zu bleiben. Ja, und von unseren Gedanken, die wir haben, von davonlaufen zum Beispiel, gesagt hat, nee, wir machen das weiter. Wir haben es uns versprochen, wir haben es Gott versprochen. Ich werde mich dem unterordnen, sage ich jetzt mal. Oder wenn ich in der Familie, wenn ich meine Kinder im Kopf und im Herzen habe ich schon vor, meine Kinder gut zu erziehen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen würde, oder sagen, eine Mutter oder eine Vater, ich will meine Kinder nicht gut erziehen. Das habe ich noch nie gehört. Aber trotzdem habe ich Fehler gemacht. Und zwar Fehler, die meine Kinder verletzt haben. Ja? Weil sie einfach anders denken als ich und sie sich unter Druck gefühlt haben. Und da dann einsichtig zu sein und sagen, ja, ich habe es zwar gut gemeint, aber das ist nicht gut angekommen. Und dann zu sehen, dass Gott trotzdem unsere Beziehung so bewahrt, dass wir wieder miteinander reden können, wo ich einfach Gottes Hand sehe, das ist dann für mich, wo ich Gottes Heiligkeit sehe, ja, seine Vollkommenheit, seine vollkommene Liebe, seine selbstlose Liebe. Und das ist dann schon, wo ich, also da kann, also mein Geist wirft sich dann einfach vor ihm nieder, weil ich nicht anders kann, als das zu tun. Ne? Also es ist manchmal auch so, ich gehe in Deckung vor seiner Größe und ja, so eine Ehrfurcht irgendwo. Das ist das, was es bei mir ist. Mhm. Zurzeit. Also das ist ja nicht immer so, aber im Moment ist es gerade so und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Genau.
Oh, Dankeschön. Ja, ich lese auch in der Bibel dann, dass es ein Akt der Ergebenheit ist und der Demut, dass man Gott erkennt, wie groß und stark und heilig er ist. Damit ist ja die Anbetung dann die Antwort auf eben Gottes Größe, Liebe und Gottes Gnade von uns. Und dazu lese ich auch nochmal den Psalm 95 vor. Das müsst ihr nicht aufschlagen, da könnt ihr das einfach mal anhören, auf euch wirken lassen, wie das da beschrieben wird, in den Versen 1 bis 6. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Wir wollen ihn preisen, den Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns dankbar zu ihm kommen und ihn mit fröhlichen Liedern besingen. Denn der Herr ist ein gewaltiger Gott, der große König über alle Götter. In seiner Hand liegt alles, von den Tiefen der Erde bis hin zu den Gipfeln der höchsten Berge. Ihm gehört das Meer, er hat es ja gemacht, und seine Hände haben das Festland geformt. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Ich finde, da wird das, was eben von euch beiden gesagt wurde, gut nochmal zusammengefasst. Und ja, ist witzig. Das ist genau die Emotionen anregt, die auch hier in dem Psalm gefunden werden können. Und auch dieses Erschreckende, die Größe Gottes zu erkennen, dass man sich da zu Boden wirft, das habe ich ein Beispiel für gefunden. Und das findet man im Neuen Testament, als Jesus auftritt. Und da finden wir in Lukas 5,8 ein schönes Beispiel, wie es sich anfühlt, wenn einer Person Gottes Anwesenheit gewahr wird. Schlag dazu bitte einmal Lukas 5,3 auf. Wir lesen Lukas 5, Vers 3 bis 11. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte sich Jesus und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen, und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen. sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Was ist hier passiert? Jesus machte das Unmögliche möglich. Er bewirkte Wunder. Er ist der lebendige Gott. Und Petrus erkennt das, sieht das, bemerkt das und unterwirft sich ehrfürchtig und demütig dessen, wissend, dass er so klein gegenüber Gott ist. Und wie reagiert Gott dann darauf? Jesus nimmt ihn an, sagt ihm, er soll sich nicht fürchten. Und dann erhöht er ihn und die anderen Fische auch. Und die ließen das alles hinter sich, um Jesus nachzufolgen. Im Alten Testament, das habe ich vorhin kurz angerissen, war das Niederfallen ein Ritual zur Opfergabe. Und auch heute bringen wir Opfer, um Jesus nachzufolgen. Die Fische haben alles wegliegen lassen, um ihm nachzufolgen, haben alles zurückgelassen. Und auch wir wollen umkehren und demütig sein und kämpfen dafür, das zu tun. Und da gibt es auch noch eine Stelle von Paulus, das schreibt er an die Römer im Römerbrief. Das findet man im Kapitel 12,1. Ich lese es mal vor, könnt ihr später aufschlagen. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Und da sehe ich die Verbindung zu der Anbetung. Da sehe ich, dass dieses alles Zurücklassen der Fische. Und ich sehe auch die Anbetung als Antwort auf Gottes Liebe, auf Gottes Größe in diesem Vers. Unsere Anbetung ist das spirituelle auf die Knie gehen vor unserem Gott. Wenn wir erkennen, dass wir schwach sind, dann wird Gott uns stärken und erhöhen. Wenn wir verstehen, dass wir gebrochen sind, wie Margret das gesagt hat, dann lassen wir auch zu, dass Gott uns heilt dadurch. Und mit dieser Anbetung ehren wir Gott in Ehrfurcht und Dankbarkeit. Genauso hat sich auch Jesus gegenüber Gott dem Vater unterworfen. Er erniedrigte sich mit seinem Gang an das Kreuz und brachte das Opfer, was uns alle heute noch, 2000 Jahre später, auf die Knie bewegt. Schlag da bitte zum Abschluss einmal die folgende Stelle auf. Philipper 2, Verse 5 bis 11. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Amen. Und danke für die Teilnahme, für die rege Teilnahme.